Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Was für ein Bundesliga-Wochenende, was da hinter uns liegt. Eine ganze Menge, über das es zu sprechen gibt. Und wer wäre dafür besser geeignet als du, Moritz? Auch dich heiße ich herzlich willkommen.
Moin Anton, es ist historisch, dass wir hier mal unter einem gewissen anderen Vorzeichen sprechen dürfen über die Bundesliga. Dazu kommen wir gleich und ich möchte damit die erste Kategorie einläuten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Ich traue mich aber, ich tue es erstmal nicht über dieses Aufregerthema, dieses größte Thema des Spieltags zu reden. Ich möchte da einfach mal ein Zeichen setzen, dass man nicht immer über diesen einen Verein als allererstes reden muss, sondern mein erster Spieltagssieger ist der VfB Stuttgart, der unfassbar stark unterwegs ist und mal wieder gewonnen hat, souverän in Gladbach 3:0. Wieder mal Leveling und Undorf getroffen. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal den VfB Deutschland genannt, weil die möglichen Nationalspieler da richtig aufspielen. Auch Führich, der von der Bank kam, war ganz gut dann. Und die sind einfach richtig on fire. Die haben zwar jetzt unter der Woche gegen AS Rom verloren, aber sonst haben sie außerdem unentschieden gegen Union in diesem Jahr bisher alles gewonnen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr stabile Truppe aktuell. Sind jetzt Platz 4. Leipzig und Leverkusen hinter sich gelassen mittlerweile und sind damit Hoffenheim auf 3 und 4, die Verfolger von Bayern und Dortmund. Verrückt irgendwie, aber der VfB ist da in einer Form, die ihnen aktuell Champions League Fußball möglich machen oder zumindest davon träumen lassen. Und das ist, glaube ich, mehr, als man sich vor der Saison hätte erhoffen können, gerade nachdem man da Woltemade verkauft hat. Und deswegen für mich ein großer Sieger, weil die im Moment vielleicht mit Hoffenheim eins der formstärksten Teams der Liga sind.
Ja, es macht richtig Spaß. Und das ist auch wirklich, wie du sagst, also man hatte natürlich in Stuttgart so ein bisschen die Hoffnung, den Anspruch, auch wieder um die europäischen Plätze mitspielen zu können. Natürlich als DFB-Pokalsieger darfst du den auch haben oder solltest du den auch haben. Aber dass es jetzt so gut anläuft, gerade in diesem Jahr, ist wirklich zur Freude aller Stuttgart-Fans und auch zur Freude aller neutralen Zuschauer, denn auch wie sie diese Siege holen, macht einfach Bock. Und dieser Mannschaft zuzugucken mit diesen unfassbar tollen Spielern wie Leveling, Undav und Co., das ist einfach geiler Fußball. Also so simpel kann man es dann am Ende runterbrechen. Und die Ergebnisse stimmen dann eben auch. Klar, dieser Dämpfer jetzt in der Europa League gegen die AS Rom, aber in der Bundesliga, du hast es gesagt, ist es in diesem Jahr, besonders in diesem Jahr, einfach richtig, richtig gut. Und dementsprechend stehen sie auch völlig verdient da jetzt momentan auf einem Champions-League-Platz. Klar, die Tabelle ist noch so ein bisschen, ein bisschen unvollständig, weil eben zum Beispiel Leipzig und auch Hoffenheim und auch Leverkusen eben allesamt noch ein Spiel weniger haben, wegen der zuletzt mehreren Spielabsagen. Aber Stuttgart steht trotzdem komplett zurecht da oben da und machen einfach Spaß. Und es sieht eben für mich auch nicht so aus, als ob das sich in naher Zukunft irgendwie ändern sollte. Warum auch? Dieses Team performt, dieses Team hat Spaß zusammen. Ein Undav ist der zweitbeste Torschütze der gesamten Liga. Wenn wir Harry Kane mal ausklammern, der ja so ein bisschen in seiner eigenen Liga spielt, ist Undav auch richtig gut dabei. Jetzt in 15 Einsätzen schon 11 Tore. Also ich glaube, in Richtung WM gesprochen, hat er da auch in den letzten Wochen und Monaten wirklich ganz, ganz dicke Ausrufezeichen gesetzt. Und dementsprechend kann man da den Stuttgartern nur gratulieren, dass sie eben, genau wie du sagst, auch teilweise mit großen Abgängen, groß im wahrsten Sinne des Wortes, bei Woltemade, trotzdem jetzt wieder diese gut funktionierende Truppe da auf den Rasen gebracht haben und das Woche für Woche eben auch zeigen.
Ja, es ist auch, finde ich, nochmal so ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Manchmal ist beim VfB schon, obwohl sie ja die letzten Jahre relativ erfolgsverwöhnt waren, ist man irgendwie, auch Hoeneß ist dann, finde ich, so ein Charakter als Trainer, der dann manchmal sich recht schnell verärgert zeigt von Entwicklung, was auch gut ist, weil du dann halt früh erkennst und früh mal sagst, jetzt gefällt es mir gerade nicht mehr und so. Und ich habe das Gefühl, das wird sehr viel dann auch geäußert. Aber gerade hat man wirklich das Gefühl, da ist alles gut, alles entspannt. Heißt nicht, dass man nicht irgendwie guckt, was man besser machen kann. Aber gerade läuft einfach alles beim VfB.
Vielleicht noch ein Satz zu den Gladbachern. Da hatte man ja gedacht, so nach dem Start ins neue Jahr, okay, vielleicht geht es da jetzt doch noch mal ein bisschen mit Blick nach oben. Danach gab es zwei richtig bittere Niederlagen jetzt eben gegen Stuttgart und zuvor auch gegen Hoffenheim. Klar, noch ein Unentschieden gegen den HSV. Aber ist da so der Polanski-Effekt vielleicht schon so ein bisschen verflogen? Oder wie siehst du das Ganze? Waren die Gegner einfach dann doch noch eine Nummer zu groß teilweise, gegen die man verloren hat?
Also mir fällt es total schwer, da überhaupt einen Effekt festzustellen. Natürlich hat sich da ein bisschen was getan und teilweise, du hast es gesagt, gibt es dann so Spiele wie das gegen Augsburg oder auch vor der Winterpause hatten sie mal, ich glaube, 3 am Stück gewonnen in der Liga, jeweils mindestens 3 Tore geschossen. Da denkt man auch, okay, krass, die Gladbacher sind jetzt plötzlich da. Aber dann hast du halt zwischendrin wieder so hohe Niederlagen und so ist es jetzt im Moment auch. Das ist so ein bisschen das Frankfurt-Playbook vom Anfang der Saison, dass du da irgendwie gewinnst 3-0 gegen Heidenheim, gewinnst nochmal knapp, dann verlierst du mit 3 Toren gegen Wolfsburg, verlierst mit 2 Toren gegen Dortmund, gewinnst mit 4 gegen Augsburg, verlierst mit 5 gegen Hoffenheim, also irgendwie jetzt nochmal die 3 gegen Stuttgart. Man kann dann auch nicht so wirklich von defensiver Stabilität sprechen, was ja am Anfang schon so ein bisschen, da sah es so ein bisschen danach aus. Wir wissen ja noch, wie es angefangen hat mit diesem 4-6 gegen Frankfurt, als Polanski, glaube ich, war ja sein erstes Spiel, dieses völlig Verrückte. Danach war es eigentlich besser. Ich kann mich auch an ein Spiel gegen die Bayern erinnern, dass sie am Ende dann auch deutlich verloren haben. Aber davor waren sie lange richtig gut im Spiel, haben auch top verteidigt. Aber mittlerweile, also man glaube ich, neigt dann schnell dazu, so einen Trainer wie Eugen Polanski, quasi seine Spielerpersönlichkeit auf seine Trainerpersönlichkeit zu projizieren. Ja, das ist so ein Arbeiter, so ein Kämpfer, so laufen die jetzt auch alle rum. Weiß ich nicht, wie viel da dran ist. Mit Sicherheit manchmal ein bisschen was, manchmal vielleicht auch weniger. Aber aktuell werde ich überhaupt nicht schlau aus Gladbach. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch groß Probleme haben werden. Aber es sind halt auch nur 5 Punkte auf den Relegationsplatz. Das kann dann schon auch mal schmelzen, dieses Polster. Weiß ich aus Erfahrung. Deswegen, schwierig irgendwie. Was denkst du?
Ja, ich meine, es ging alles so gut los. Du hast es aber richtig gesagt. Es ist so ein bisschen, da ist überhaupt keine Konstanz drin und die Niederlagen sind einfach mit zu vielen Gegentoren gespickt. Klar, das sind dann auch offensiv starke Mannschaften wie Hoffenheim und jetzt auch die Stuttgarter gewesen. Dennoch, klar, ist da einfach, das darf nicht passieren, zu viel Streuung drin, dann teilweise auch wirklich wirken sie chancenlos dann auch in diesen Spielen. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie mit drin sind und dann bitter ein paar Dinger sich fangen, was ja auch mal passieren kann, aber das ist einfach dann in den Spielen selbst auch ein zu großer Leistungsunterschied gegenüber diesen, ja, dann doch Top-Vereinen, muss man sie ja nennen. Dementsprechend, ja, der Effekt verpufft, ja, weiß ich auch nicht, hast du recht. Also das war jetzt ja nicht so, dass es die ganze Zeit dann davor deutlich besser war. Aber irgendwie hatte man zumindest das Gefühl, dass da so ein bisschen mehr was wieder entstanden ist in Richtung Konstanz, in Richtung Möglichkeiten, weil diese Liga ist ja eng. Man stellt sich mal vor, ne, dass dann nur so ein paar Ergebnisse anders wären, dann wäre Gladbach in ganz anderen Gefilden dieser Tabelle. Dementsprechend, ja, einfach schwierig, da momentan irgendwie eine Konstanz reinzukriegen bei den Fohlen und da müssen sie auf jeden Fall dringend aufpassen, denn du sagst es, gerade nach unten wird es dann schnell ganz, ganz eng. Wie gesagt, der Start ins Jahr von den Gladbachern war gut. Da haben sie nämlich gegen völlig harmlos aussehende Augsburger mit 4-0 gewonnen. Und diese Augsburger sind natürlich auch jetzt wieder Thema. Du hast es gesagt, das Thema des Spieltags nicht zuerst. Also das ist aber keine journalistische Sorgfaltspflicht hier. Aber darum geht es ja auch gar nicht bei diesem Podcast. Dementsprechend kommen jetzt die Augsburger in Person von, wer hätte es gedacht? Ja, mein erster Spieltagssieger, Sandro Wagner. Da fragen sich jetzt einige, hä, wieso das denn? Naja, ich meine, er hat recht behalten. Ein Satz, der ihm so sehr um die Ohren geflogen ist, hat sich jetzt doch bewahrheitet. Die Augsburger haben eine ähnliche, wenn nicht sogar bessere Qualität als die Bayern. Wahnsinn. Nach 322 Tagen, fast ein Jahr, verlieren die Bayern mal wieder ein Spiel. Und das ausgerechnet, möchte ich sagen, gegen diesen FC Augsburg. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, ich habe geguckt, die Augsburger seit jeher, sowas wie die Erfolgsserienkiller der Bayern, immer ein ganz ungern gesehener Gegner beim Rekordmeister. Wie schon zum Beispiel vor fast 12 Jahren. Boah, Wahnsinn, Moritz, das ist fast 12 Jahre her. 2014 im April. Da haben die Augsburger auch mit 1-0 gewonnen gegen die Bayern. Torschütze damals?
Alfred Finnbogason.
Nicht schlecht. Sascha Mölders.
Fast, oh, was, Junge, die Wampe Giesings auch noch gegen die Bayern. Geil.
Unfassbar. Und ich meine, damals war es auch, korrigiert mich gerne, wenn es, oder korrigiert du mich auch gerne, wenn es falsch ist, es war damals auch die erste Saisonniederlage. Da waren die Bayern 53 Spiele in Serie ohne Niederlage. Und dann kamen die Augsburger nicht ganz
so. Das war doch sogar der Rekord, oder? Glaube ich.
Genau, das müsste der Rekord gewesen sein. Und vor allem hatten sie auch 65 Spiele in Folge immer ein Tor geschossen zu diesem Zeitpunkt. Auch Rekord. Den Rekord haben die Bayern dann später nochmal selber gebrochen, da hatten sie in 87 Spielen in Serie ein Tor gemacht. Und dann im September, am 17. September 2022, ging es wieder nach Augsburg und man hat wieder mit 0-1 verloren und auch diese Serie wurde gebrochen.
Da war ich im Stadion.
Oh, weißt du dann noch, wer der Torschütze war?
Mergin Berisha.
Let's go, stark.
Da war ich mit Sky an der Seitenlinie.
Ah, Anton. Stimmt, guck mal. Das ist doch geil, da schließt sich
da
der Kreis.
Da war dicke Luft in dem Kabinengang danach. Brazzo, Müller, Nagelsmann damals, die waren alle richtig angefressen.
Ja, zu Recht. Ich meine, die Serie wurde gebrochen und auch jetzt wieder. Wir haben in den letzten Wochen mit Fug und Recht darüber gesprochen, dass es nicht danach aussieht, als ob die Bayern in irgendeiner Form nochmal stolpern könnten. Und siehe da, sofort ist es passiert. Also wieder die Augsburger, die erste Pleite für die Bayern in dieser Bundesliga-Saison und ganz ehrlich, also gerade in der zweiten Halbzeit war es dann auch verdient, aber trotzdem, damit, also was, ja, doch, kann man schon sagen, die Bayern einfach zu fahrlässig. Augsburg hat es dann auch einfach gut gemacht, die Chancen so gut es geht genutzt und am Ende nicht unverdient gewonnen, aber klar, damit gerechnet hat ehrlicherweise so wirklich keiner, glaube ich, oder?
Nee, also damit gerechnet haben konnte man, glaube ich, nicht wirklich. Ich habe ja immer noch so den Pakt und dazu stehe ich auch, den Pakt sage ich schon, die Theorie, dass es einen Pakt gibt zwischen dem FC Augsburg, Mainz und dem SC Freiburg mit dem Teufel. Denn eins von diesen drei Teams kriegt jede Saison einen Sieg ab von den Bayern. Irgendwie, irgendwas ist da faul. Werden wir vielleicht so in 100 Jahren mal eine Dokumentation drüber sehen. Also irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht machen die es auch einfach nur ganz gut, da hast du schon auch recht, aber ich habe das Gefühl, die Bayern haben gegen andere Teams einfach mehr Bock, die so richtig zu zerlegen, das sehe ich bei den, also gegen Augsburg fehlt mir das manchmal und so war es auch an diesem Wochenende, hatte man irgendwie das Gefühl, also es war zumindest für mich so das schlechteste Saisonspiel, an das ich mich zumindest erinnern kann, ich habe das Pokalspiel damals gegen Wiesbaden nicht live gesehen, vielleicht war das schlechter, aber da war es ja eigentlich relativ lange ganz gut, ja. Deswegen schwer zu vergleichen, aber für mich war das relativ, du hast gesagt, fahrlässig, es war nicht so dieser gleiche Drang aufs Tor dabei, finde ich, es war nicht, auch nicht dieser Zwang da, ein Tor schießen zu wollen, Kane relativ unsichtbar, muss man sagen, und dann waren die Augsburger da, die selbst einfach auch ein Top-Spiel gemacht haben. Das darf man auch nicht vergessen. Bei aller Kritik an den Bayern, die auch zu Recht geübt wird oder verübt wird, muss man die Augsburger auch loben. Die haben wirklich ein tolles Spiel gemacht, haben in der zweiten Hälfte wirklich in der Allianz Arena das Ruder in die Hand genommen, haben gesagt, wir versuchen jetzt einfach mal, ob wir vielleicht mal das Spiel machen können und haben dann innerhalb von, was waren es, 5 Minuten oder so, 2 Tore geschossen. Kompliment, wirklich, sich das dann verdient auch. Sehr poetisch, dass am Ende dieser Schlenzer von Olise an die Latte geht und nicht rein. Das war dann irgendwie so der Schlusspunkt des Fußballgottes, der sagt, nee, Freunde, so geht's heute nicht aus, sondern heute geht der mal nicht rein. Ich glaube, das ist was dir halt über die Saison mal passieren wird oder kann. Aber ich denke, das war auch ein Spiel, das Vincent Kompany jetzt danach nochmal so ein bisschen als Denkzettel, als Wachmacher nehmen wird, nicht zwingend für die Bundesliga. Ich glaube nicht, dass wir jetzt denken, der BVB, der hat sogar geschafft, mal zu gewinnen, wenn die Bayern Punkte haben liegen lassen. Der holt die jetzt ein, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Bayern komplett einbrechen. Aber es sind halt so Spiele, die dir vielleicht aufzeigen, dass du zum Beispiel in der Champions League da halt einfach oder im Pokal eben nicht so nachlassen kannst und dir sowas vielleicht nicht erlauben kannst.
Ganz genau so ist es. Und du hast den BVB schon angesprochen. Da schnappe ich mir doch gleich mal die Vorlage und hole Niko Kovac mit rein. Ja, sie haben es geschafft. Und ich finde, da kann man auch mal Niko Kovac dann als Spieltagssieger führen. Stellvertretend natürlich für komplett Borussia Dortmund. Aber auch bewusst schon auch ihn gewählt. Denn unter der Woche war das wirklich eine Nichtleistung gegen die Spurs. Und wie wir es vermutet haben, wenn dann mal ein Spiel bei den Dortmundern nicht so läuft, dann ist sofort richtig dicke Luft und richtig Feuer da unterm Kessel. Und das auch nicht zu Unrecht. Also das Spiel gegen die Spurs war wirklich grauenhaft schlecht. Aber sie haben eben geantwortet in der Bundesliga. Haben gewonnen 3-0 bei Union Berlin. Und eben endlich mal, das stand ja zu dem Zeitpunkt auch schon fest, den Fehler der Bayern in Anführungsstrichen genutzt. Also sie sind da jetzt rangerückt auf 8 Punkte. Da wird es nochmal eng. Nein, aber es ist trotzdem natürlich wichtig für ganz Dortmund, für ein bisschen auch noch die Liga. Ich glaube, selbst jeder Bayern-Fan ist jetzt nicht unglücklich, wenn nicht schon am 23. Spieltag die Meisterschaft gefühlt rechnerisch möglich ist. Dementsprechend, Schlotterbeck hat es mal angesprochen, er weiß, dass es jetzt nicht realistisch ist, aber sie wollen zumindest, wenn die Bayern mal straucheln, da sein und auch ihre Punkte holen. Das haben sie geschafft. Und vor allem, über allem steht, dass sie die ganze Gemütslage wieder so ein bisschen beruhigt haben, denn das war auch fußballerisch ein ordentliches Spiel, ein souveräner Sieg. Eigentlich zu keinem Zeitpunkt da so richtig was anbrennen lassen, hatten wir ja auch schon in der Saison, nicht zuletzt gegen St. Pauli, wo sie plötzlich dann doch wieder mit einem 2-2 handeln mussten. Und jetzt war es eben mal von vorne bis hinten souverän durchgespielt, 3-0 gewonnen. Ganz, ganz wichtig auch einfach für die ganze Stimmung in Dortmund.
Ja, die Stimmung in Dortmund, das ist irgendwie so ein eigenes Thema, hatten wir ja auch schon die letzten Wochen ab und zu mal. Es ist schon verrückt. Ich fand es ganz interessant und ganz sympathisch eigentlich, wie Steffen Baumgart, der Union-Coach, vor dem Spiel oder ich glaube auf der PK davor, irgendwie auch über Kovac geredet hatte und gesagt hatte, dass er so manchmal mit ihm mitfühlen kann und halt sagt, eigentlich Wahnsinn, dass der sich für Siege verteidigen muss, weil die Dortmunder ja in den letzten Wochen eigentlich gut gepunktet haben. Wenn man jetzt dieses Spiel mal in der Champions League rausnimmt, dann haben sie da wirklich gut gespielt und häufig gewonnen und trotzdem haben wir hier auch ab und zu drüber geredet, ah, das ist mir nicht attraktiv genug oder zumindest war das so ein bisschen die Sicht der Fans und das ist natürlich schon auch nicht unwichtig im Fußball. Wir machen das nicht, um am Ende des Tages hier unsere Arbeitszeitkarte in den Stanzer zu schieben, sondern wir machen das, weil wir auch irgendwie Spaß daran haben wollen. Aber als erstes, gerade in so einem Geschäft, zählen natürlich die Siege und die Punkte und die Ergebnisse. Aber jetzt, wenn wir damit sagen, er hat die Fahrwasser ein bisschen beruhigen können, okay. Aber für mich ist das ehrlich gesagt jetzt kein Riesenthema gewesen. In der Liga stehen sie gut da. Und ich glaube, wie du richtig sagst, man will, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Dortmund den Rest der Saison 8-9 Punkte mehr holt als Bayern, was nicht passieren wird wahrscheinlich, dann willst du nicht als BVB am Ende mit 2 Punkten Vizemeister werden, 2 Punkten Unterschied, weil du dann irgendwo noch hast Punkte liegen lassen, sondern du willst halt unbedingt alles holen, was irgendwie geht, damit du auch einfach in Schlagdistanz bist oder in Reichweite bist, falls die Bayern sich tatsächlich noch so viel Ausrutscher erlauben sollten. Aber ja, um aufs Spiel zurückzukommen gegen Union, war souverän, war auch völlig in Ordnung anzuschauen, war jetzt nicht Spektakel, war aber auch nicht so glanzlos, wie es teilweise schon war. Von daher, meiner Meinung nach, alles gut in Dortmund.
Ja, eigentlich schon, aber du hast es angesprochen. Es ist eine gefühlt eigene Welt da beim BVB. Also immer jede Woche spannend zu beobachten, was da als nächstes passiert, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass da jetzt irgendwie wirklich ganz viel Trubel schon hintersteckt, aber es ist trotzdem einfach immer spannend, drauf zu schauen und ein gutes Thema und drüber zu sprechen. Also Spaß macht schon, muss man ja sagen.
Ja, ich glaube auch, dass da immer so ein bisschen der Frust mit reinkommt, dass man eben nicht mehr wirklich in der Nähe der Bayern ist. Also ich glaube einfach, man wäre gerne in einer einigermaßen offenen Meisterschaft, wenn du am Ende gegen die Bayern unterliegst, dann kann niemand sagen, ah, war irgendwie anders abzusehen. Aber du willst auf jeden Fall als Dortmund-Fan, der halt jetzt wahrscheinlich seit knapp 15 Jahren Fan ist und halt diese Meisterschaften mitgenommen hat, wirst du wahrscheinlich einfach die Erwartung haben, dass du mindestens da mal ein bisschen mitsprechen willst. Und wenn das halt nicht so ist, glaube ich, dann wirst du umso schneller frustriert, wenn es dann auch noch nicht mehr so schön aussieht, wie es schon mal aussah. Aber ja, am Ende finde ich, dass sie jetzt hier auf Platz 2 stehen, mindestens 3 Punkte Vorsprung auf Platz 3, das ist was ich vielleicht nicht erwartet hätte vor der Saison zu diesem Zeitpunkt jetzt.
Ja, also ich finde, ja, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten, das ist ganz klar. Sportlich ist das eine Top-Bundesliga-Saison von den Dortmundern. Ja. Haben wir auch letzte Woche ja schon gesagt, irgendwie die beste seit 7 Jahren oder so.
Ja, ich glaube 7.
Dementsprechend ist es ja wirklich eigentlich Quatsch, dass man darüber so sehr diskutiert, dass da Kovac wirklich sich, wie es Baumgart gesagt hat, teilweise für Siege auch noch rechtfertigen muss. Es ist einfach eine ganz komische Stimmung trotzdem rund um diesen Verein. Also, da, weil das ist, glaube ich, das, was ich auch schon letzte Woche mal reingeworfen habe. Was ist denn Erfolg für Dortmunder? Sorry, jetzt mache ich es doch noch mal ein bisschen größer auf. Wie gesagt, wir sind schon fast durch. Aber was heißt denn Erfolg so ungefähr? Weil du sagst es, sie sind eigentlich in der Meisterschaft nicht mehr richtig drin. So hart muss man das sagen. Ich meine, die Bayern haben jetzt verloren, aber das ist einfach trotzdem, sind das noch 8 Punkte und die Bayern wirken nicht so, als wenn sie jetzt wirklich irgendwie in so eine Niederlagenserie verfallen. Dann in der Champions League straucheln sie gerade. Ja, wahrscheinlich geht es in die Playoffs. Geht es dann noch weiter? Vielleicht. Aber selbst wenn, bis ins Finale oder so? Eher nicht. DFB-Pokal raus. Und dann denkst du dir auch so, ja, okay, wir stehen zwar jetzt ganz okay in der Liga da, aber so richtig was reißen können wir auch nicht und spielen dann meistens auch noch eher faden Fußball. Deswegen, das kommt dann halt zusammen. Ich verstehe es irgendwo, weil ja, sie sind erfolgreich, aber was ist Erfolg? Nummer 2 in Deutschland. Okay, ist nicht schlecht, gar keine Frage. Aber ich glaube, da wollen dann viele Fans zumindest natürlich die Punkte haben, gar keine Frage, aber dann lieber so ein Team, mit dem sie noch mehr mitfühlen können, dass denen Spektakel gibt, Spieler, die Stars sind, wie, oder die irgendwie was Besonderes mit auf den Platz bringen, wie in der Vergangenheit Bellingham, Haaland, Sancho und Co.
Das haben sie doch, Bellingham.
Stimmt, ja, also, nee, ist klar, das ist genau das, was ich schon letzte Woche irgendwie meinte, dass der Erfolg zwar da ist, so mehr oder weniger, aber was ist der Erfolg? So ein bisschen poetischer Ansatz der ganzen Diskussion, aber ja, es ist einfach, es ist nicht ganz einfach zu greifen bei Borussia Dortmund dieser Tage.
Ja, ich glaube auch, dass das halt immer noch so ein Team ist, das besser spielen könnte, vielleicht unter einem anderen Trainer oder sagen wir mal, wie du sagst, ein bisschen spektakulärer, ein bisschen freier, ein bisschen offensiver und das da ja mit reinzählt. Die haben ja trotzdem immer noch krasse Baller. Also es ist jetzt vielleicht nicht das gleiche, so Guerrero, Sancho, Reus, Hakimi-Ära, die für mich so da irgendwie zum Beispiel sofort auftaucht im Kopf, einfach weil man daran denkt, was die, wie viele Tore die gemacht haben, wie die nach vorne gespielt haben. Mhm. Aber trotzdem hast du ja genug Spieler, die wirklich starken Fußball spielen können und eben wahnsinnige Offensivpower mitbringen und dass man dann da teilweise sich so ein bisschen schwer tut, ist, glaube ich, das geht damit rein. Wenn du jetzt halt hier die keine Ahnung, die Fünferkette mit 2 nominellen Offensiven insgesamt aufbietest und das ist dann so ein Terodde und ein Marius Bülter oder sowas, wirklich überhaupt nichts gegen euch beide Jungs, aber dann glaube ich, dann hast du auch nicht die Erwartung, aber wenn du halt theoretisch diese ganzen Offensivraketen da aufbieten kannst und es sieht dann teilweise ein bisschen prüde aus, glaube ich, zählt da auch noch mit rein in dieses Gefühl.
Ja, absolut.
So, dann gehen wir jetzt in Akt 2 über unserer Dortmund-Diskussion, Anton. Die Vereinsstruktur. Nein, Spaß. Da haben sich schon Leute, ist ja schon den kalten Rücken runtergelaufen.
Wollte gerade schon der Pause-Knopf gedrückt werden.
Wurde gerade schon von mal 2 Wiedergabegeschwindigkeit auf mal 5. Nein, ich gehe zu meinem zweiten Sieger über und das wird interessant, denn die kommen wir dir später auch noch vor. Mein zweiter Sieger sind die Memes. Denn wir hatten erstmal schöne Memes nach der Trennung der Frankfurter von Dino Topmöller. Ich weiß noch, vorher hatte ich ein Meme gesehen, irgendwie, ja, wie es mir geht, seitdem ich auf über 4,5 Tore bei Frankfurt spielen setze. Und dann zeigt so einer seine Villa. in Hollywood. und dann halt so die, Folgememe sozusagen, Topmöller ist weg und alle so, was, jetzt kann ich nicht mehr auf Übertore setzen. Doch, ihr könnt noch auf Übertore setzen, denn die Frankfurter machen einfach so weiter. Kurzer Disclaimer, ich habe wirklich große Sympathien für Eintracht Frankfurt, das ist überhaupt nicht irgendwie Schadenfreude, aber es ist halt mittlerweile echt einfach ein bisschen wild, dass die diese Defensive nicht in den Griff bekommen. Unter der Woche in der Champions League 3 Dinger kassiert bei Karabakh Akdam, dadurch eigentlich sicher rausgeflogen und jetzt auch noch am Wochenende wieder 3 kassiert, gegen die Hoffenheimer nach Führung noch verloren und wirklich völlig hergespielt worden. Es ist irgendwie unerklärlich, auch Kauasantos da wieder ein, zwei Mal nicht perfekt ausgesehen und sie machen irgendwie einfach so weiter. Ich glaube, das Thema, warum sie das nicht in den Griff kriegen, das brauchen wir nicht aufmachen oder brauchen wir nicht diskutieren. Das wird man nicht in 10 Minuten lösen, aber also was kann man anderes machen? Vielleicht auch in der Kommunikation? Gibt es für dich eine personelle Entscheidung, vielleicht in der Mannschaft, die man irgendwie treffen könnte, um hier irgendwie mal den Laden in den Griff zu bekommen und einfach mal für ein bisschen Ruhe zu sorgen?
Das Problem ist ja, dass sie das versuchen und es nicht klappt. Also sie haben ja schon mit Zetterer im Tor versucht. Sie haben jetzt den Trainer gewechselt. Es hat bisher nichts von den Versuchen hat irgendwie Erfolg gebracht. Und das ist die Schwierigkeit in dem Ganzen. Also du sagst es richtig. Man kann es ja auch nicht jetzt, also wenn wir es lösen könnten, dann würden wir vielleicht da anstelle von Dennis Schmidt jetzt sitzen. Aber es gibt, gefühlt von außen betrachtet, gibt es da keine richtige Lösung. Es gibt keine richtige Erklärung. Es sind ja auch keine schlechten Spieler, die da auf dem Platz stehen. Im Gegenteil, da sind teilweise auch deutsche Nationalspieler mit dabei, auch in der Defensive. Und sie kriegen es irgendwie im Verbund nicht verteidigt. Egal mit welchem Torwart, egal mit welchem Personal, egal mit welchem Trainer. Immer wieder die gleichen Probleme, die gleichen Fehler. Und immer wieder eine extreme Flut an Gegentoren. Also ich wünschte auch für alle Frankfurt-Fans, ich hätte jetzt hier die Lösung parat und könnte sie euch sagen, ich habe sie nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist wirklich nicht zu erklären. Wirklich eine ganz kuriose, merkwürdige Saison. Also
ich möchte dich, ja. Man ist ein bisschen ratlos. Ja. Es ist vielleicht verrückt, aber ich würde sagen, wechsel den Torwart wieder und lass Kauasantos jetzt für den Rest der Saison auf der Bank sitzen. Es tut mir wirklich leid für den Jungen. Der hat am Ende der letzten Saison, bevor er sich verletzt hat, viele gute Spiele gemacht, aber er macht einfach, finde ich, zu viele Fehler und irgendwo musst du dann einfach mal sagen, jetzt bleiben wir dann auch dabei und dass es gerade nicht der bessere Weg ist, mit ihm im Tor in diese Spiele zu gehen, glaube ich, sehen viele so. Und ich glaube, das Selbstvertrauen von ihm, aber auch von Zetti, vor allem von ihm, glaube ich, weil es einfach der jüngere Spieler ist, der weniger Profi-Erfahrung hat, das ist eh schon geknickt. Geht nicht anders, wenn du da mehrmals rein- und rausgenommen wirst. Und dann musst du jetzt einfach vielleicht so ein bisschen die größere Entscheidung, das Bigger Picture irgendwie sehen und die größere Entscheidung treffen und sagen, gut, dann gehen wir jetzt mit Zetti für den Rest der Saison. Oder weiß ich nicht, wenn du sagst, du vertraust dem auch nicht, holst du jetzt noch einen dritten Torwart. Es liegt natürlich nicht nur am Torwart, das ist ganz klar. Du kannst aber halt nicht die komplette Abwehr austauschen. Ich habe gerade noch mal aus Interesse geschaut, wie viele Gegentore sie zum Ende der vergangenen Saison hatten. Sie sind jetzt aktuell bei 42, Tordifferenz von -3. Was denkst du, wie viel hatten sie bei fast genau doppelt so vielen Spielen nach der letzten Saison?
Boah, ich kann mir vorstellen, sowas wie 40?
46. Ja. Also noch 4 Tore haben sie gut, aber sie hatten damals halt auch 22 mehr geschossen. Aktuell sind sie eben 3 dahinter. Ja, die sind halt jetzt auf Kurs 75 Gegentore oder so, ne? Ja,
das ist Wahnsinn. Also deswegen.
Also damit steigst du eigentlich ab.
Vielleicht ist es wirklich die Lösung, noch einen Torwart zu holen. Weil manchmal kann ja so ein Torwart, also was heißt manchmal, ne? Ich meine, schau dir einen Neuer oder so an, gut, das ist jetzt die absolute Weltspitze. Aber der gibt ja auch der Hintermannschaft einfach eine extreme Sicherheit. Also den Abwehrspieler vor ihm. Weil der einfach was ausstrahlt nochmal. Und gerade Kauasantos, so leid es mir auch für ihn tut, strahlt das halt überhaupt nicht aus. Im Gegenteil. Und Cetera, finde ich, hat das zeitweise mehr ausgestrahlt, aber jetzt auch nicht so, dass alle Probleme damit gelöst wurden. Vielleicht ist es genau das. Vielleicht muss man einfach, weil es so eine krasse Situation ist, so eine Ausnahmesituation fast schon, weil es ist ja wirklich Wahnsinn, die kriegen ja im Schnitt da ihre 3-4 Gegentore in den letzten Spielen, dass du vielleicht einfach wirklich sowas machen musst. Irgendwie vielleicht einen alten Hasen, sage ich jetzt mal, da noch akquirieren, ist natürlich auch schwierig. Ist jetzt nicht so, dass da Top-Torhüter einfach so rumlaufen, die gerade verfügbar sind und dann auch genau das bringen, aber vielleicht ist es genau das, was sie brauchen.
Ja, ich habe gerade zum Beispiel nachgedacht, wer mir sofort eingefallen ist, so ein bisschen der Edin Dzeko, der Torhüter, Chesney von Barcelona ist dann nicht mehr die Nummer 1, ist halt Nummer 2, ist dann die Frage, ob die den wirklich abgeben, ob er darauf überhaupt Bock hat.
Wären sie in der Champions League weitergekommen vielleicht, aber...
Ja, kann da eine rauchen zusammen mit den Frankfurter Jungs vorm Stadion. Nein, ich weiß nicht, was es war gerade einfach so eine Schnapsidee von mir. Was hättest du davon gehalten, wenn man versucht hätte, Ter Stegen auszuleihen?
Ich hätte es überragend gefunden. Das wäre perfektes Match eigentlich, aber ich glaube, Ter Stegen wollte ja einfach nicht aus Spanien weg, aufgrund seiner familiären Situation. Ja. Hat sich dann jetzt für Girona entschieden, aber ich glaube, das wäre für alle Parteien wirklich unfassbar perfekt gewesen. Also Ter Stegen in der Bundesliga nochmal genau im Rampenlicht. Und wenn er dann plötzlich auch der Faktor sein könnte, um diese historisch schlechte Frankfurter Defensive wieder zu stabilisieren, hätte er natürlich auch einen richtig großen Kredit gehabt, vielleicht in Richtung WM. Also weil jetzt gerade, gut, ich gebe zu, ich gucke jetzt auch nicht viele Girona-Spiele, gar keins, aber weiß ich jetzt nicht, ob er da, auch wenn er jetzt ganz gut hält, so wirklich sich in den Fokus spielen kann.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen, klar, das ist Quatsch, so sollte es eigentlich nicht laufen, aber es ist ja so ein bisschen auch dieses Ding, die deutschen Fußballfans werden jetzt nicht Girona gucken, um sich davon zu überzeugen, dass Ter Stegen wirklich die richtige Wahl ist. Und wenn er es aber schafft, Nagelsmann zu überzeugen, aber nicht die deutschen Fans, bringt das auch wieder Unruhe rein, wenn Nagelsmann dann plötzlich Ter Stegen wieder zur Nummer 1 macht, weil er okay Leistungen in Girona bringt und alle deutschen Fans dann nicht so, ja gut, okay, der hat jetzt da vielleicht mal 3 Spiele gehabt, wo er zu 0 gespielt hat, aber Baumann spielt mit Hoffenheim Champions League bald und so. Also dann, weißt du, dann gibt es da plötzlich wieder Themen. Wäre ein bisschen was anderes gewesen vielleicht, wenn er jetzt mit Frankfurt plötzlich da die defensive Wende geschafft hätte. Aber kann ich natürlich auch verstehen, dass er familiär da in Spanien gebunden ist. Das ist ja auch, finde ich, ein wirklich, ein großes Ausrufezeichen, was er da setzt, auch nochmal zu sagen, hey, ich habe auch noch eine Familie, ich bin auch Familienvater und so. Und das ist eben auch etwas sehr, 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 sehr Wichtiges, wenn nicht das Wichtigste auf der Welt, dementsprechend auch vollkommen legitim dazu sagen, er will da bleiben.
Ja, voll. Also ich finde, aus Frankfurts Sicht wäre es schon mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen, weil du natürlich auch, wenn es nicht läuft, sagen kannst, Leute, also kostet wahrscheinlich schon nicht wenig Gehalt. Ein bisschen was wird man da schon übernehmen müssen als Leihverein, vermute ich mal. Und ist halt ohne Spielpraxis unterwegs. Und wenn der dann halt nicht direkt der Retter geworden wäre, dann hätte man da halt auch sagen können, warum holst du nicht jemanden, der ein bisschen mehr proven ist oder ein bisschen mehr Spielpraxis hat? Das ist natürlich die Frage, wo kriegst du einen Torhüter mit viel Spielpraxis her? Das ist natürlich auch klar. Aus seiner Sicht bin ich voll bei dir. Ich glaube, du kannst schon auch viel Pluspunkte sammeln, wenn du der bist, der dafür sorgt, dass Frankfurt plötzlich nur noch anderthalb statt fast 3 Gegentore pro Spiel kassiert. Das wird schon auffallen. Und wie du richtig sagst, du machst natürlich Werbung für dich, weil Fußball Deutschland kriegt dich viel mehr mit, sieht dich viel mehr. Dadurch kannst du deine Marke auch nochmal anders wieder in Deutschland etablieren. Glaube ich schon, dass das einen großen Impact gehabt hätte. Und wenn man ehrlich ist, selbst so ein Julian Nagelsmann fliegt ja nicht nach Spanien und schaut sich den im Stadion an. Von daher, auch da hättest du die Möglichkeit gehabt, mal wirklich von Nagelsmann im Stadion gesehen zu werden. Aber ist natürlich alles hätte, wäre, weil er eben, wie du sagst, aus familiären Gründen in Spanien bleiben wollte. Und dann ist das natürlich auch gar kein Thema alles. Aber finde ich, also kam mir gerade so, aber wäre eigentlich irgendwie ganz interessant gewesen und wäre schon auch ein Ausrufezeichen gewesen.
Ja.
Aber ja, mal schauen, was sie machen. Vielleicht hört man ja diesen Podcast und denkt sich, hey, vielleicht doch nochmal so einen Torhüter holen.
Krösche, liebe Grüße.
Ich mach mal schnell weiter, wir sind schon ein bisschen länger unterwegs hier.
Ja, wir müssen
hier
ein bisschen auf die Tube
drücken. Dritten Sieger. Ja, auf die Tube drücken. Das hat Leverkusen auch eine Weile gemacht gegen meine Bremer und irgendwann kam dann was raus und zwar der Siegtreffer von meinem dritten Sieger, Lucas Vázquez, habe ich aufgeschrieben. Der Rechtsverteidiger der Leverkusener kam ja von Real im Sommer, so ein ganz erfahrener Mann. Hat jetzt eine Weile nicht spielen können, weil er wegen der Verletzung ausgebremst wurde, dann unter der Woche in der Champions League gestartet und jetzt eben auch am Wochenende. Und man hat auch nach dem Spiel gemerkt, dass er dann das Siegtor schießt, hat ihm schon viel bedeutet. Er hatte schon, glaube ich, auch ein bisschen damit zu kämpfen, dass er jetzt eine Weile verletzt gefehlt hat. Aber deswegen für mich dann Sieger, weil eigentlich ein sympathischer Typ und einer, der, glaube ich, mit seiner Erfahrung auf jeden Fall wahnsinnig helfen kann. Mit Sicherheit nicht in der Verfassung, in der er in seiner Prime bei Real war, aber trotzdem einer, der auch diesen Schienenspieler super geben kann und weil er eben auch torgefährlich ist, wie man jetzt gesehen hat im Spiel gegen Bremen.
Ja, voll. Und der ist natürlich auch stellvertretend für den Leverkusener Sieg, der unfassbar wichtig war. Horrorstart ins neue Jahr mit 3 Niederlagen in Serie.
Aufatmen bei Hülmen.
Ja.
Ein Spiel gegen Bremen überstanden, nach schlechter, stimmt, ja, sportlicher das Situation.
Kommt auch noch dazu. Wenn es dann gegen Bremen nicht geklappt hätte, dann wäre es ganz eng gewesen. Ja, dementsprechend aufatmen bei ganz Leverkusen. Das war nicht gut in diesem Jahr. Und jetzt haben sie aber mal wieder 3 Punkte geholt. Dementsprechend können sie sich da feiern lassen. Und gerade auch Lucas Vázquez eben mit seinem ersten Treffer. Und mein nächster Spieltagssieger, ja, eigentlich hätte ich auch eine einzelne Person rausschreiben können. Ich habe jetzt mal Mainz 05 niedergeschrieben, aber eigentlich hat dieses Spiel einen Mann gedreht, und zwar Nadim Amiri. Der wurde eingewechselt, hat ein Tor vorbereitet, hat noch eins selber gemacht und damit den Mainzer Sieg gegen Wolfsburg klar gemacht. Nachdem die Mainzer lange 0-1 hinten lagen, bis kurz vor der 70. Spielminute, dann, wie gesagt, Amiri in der 65. eingewechselt, Vorlage für Tietz. Die beiden verstehen sich ja scheinbar sehr gut, wie man nicht erst seit dem lustigen Interview vergangene Woche weiß, sondern auf dem Platz läuft es gut. Und Amiri dann, wie gesagt, auch noch mit dem 3-1 Endstand für Mainz.
Hat auch das 2-1 eingeleitet.
Eingeleitet sogar auch noch, richtig.
Also
eigentlich an allen Treffern beteiligt, dementsprechend Nadim Amiri, wahrscheinlich der noch bessere Spieltagssieger hier, ihn auch nochmal direkt hervorzuheben. Und für die Mainzer, ja, es ist eine extrem merkwürdige Tabellensituation jetzt da unten im Keller, ne? Also Heidenheim, St. Pauli wirken fast schon eher abgeschlagen. Mainz jetzt auf 16 mit 15 Punkten und dann ist trotzdem immer noch so eine kleine Lücke bis aufs wirklich rettende Ufer. Und da stehen 2 Nordclubs, Moritz.
Ja, der Norden hat schon bessere Zeiten erlebt, was den Fußball angeht. Ich würde einfach mal übergehen zu meinem ersten Verlierer, wo ich die Bremer aufgeschrieben habe, weil, ja, ich bin langsam schon wieder, oder was ist langsam, mittlerweile schon seit ein paar Wochen wieder in diesem Mindset. Es fällt mir schwer, mir Bremen-Spiele anzuschauen, weil ich mir einfach sage, ganz ehrlich, ich gucke einfach mal wieder hin, wenn sie davor mal ein Spiel gewonnen haben. Das ist jetzt schon eine Weile nicht mehr passiert. Ich glaube, 7 oder 8 Spiele sieglos. Das ist natürlich schwierig. So wirst du in der Tabelle durchgereicht. Mittlerweile halt auf Platz 15. Einen vor den Mainzern, vor dem Relegationsplatz. 3 Punkte Unterschied sind es noch. Man hat auch noch dieses Nachholspiel am Dienstag gegen Hoffenheim. Ja, so viel kann man sich da aktuell auch nicht ausrechnen bei der Form der Hoffenheimer. Und dann kann das halt mal ganz schnell gehen. Ne? Man verliert, die Mainzer gewinnen und dann ist man schon auf dem Relegationsplatz. Es ist irgendwie eine schwierige Phase. Man tut sich offensiv sehr schwer, außer gegen Frankfurt, aber das ist auch nichts Neues. Und hat jetzt auch gegen Leverkusen einfach wieder nicht so wirklich viel aufs Tor gebracht, dass man irgendwie sagen könnte, hey, also da wurde nach dem Spiel schon fast davon geredet, dass Bremen irgendwie genauso den Sieg verdient gehabt hätte, finde ich, ist mir zu positiv gesehen. Also man hat, was die Spielanteile angeht, ganz gut gespielt, hatte mehr Ballbesitz, aber das bringt dir halt auch nicht. CX-Goals-Werte gehen klar an die Leverkusener, deswegen glaube ich, auch wenn man mehr Schüsse abgegeben hat, die Qualität der Chancen waren nicht die gleiche. Und deswegen, glaube ich, geht das in Ordnung, dass man das Spiel verliert. Man muss ehrlich sagen, jetzt kommt halt diese Saison-Anfangsphase, die auch in der Hinrunde schon mit sehr wenig Punkten geendet hatte. Da muss man jetzt mal durch. Das ist so ein bisschen auch kalkuliert. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch langsam mal ja, dieses Loch irgendwie flicken, durch das da die ganze Zeit dir die Tabellenplätze rausrinnen und man die ganze Zeit weiter runterrutscht. Habe mich da gerade in so einer englischen Metapher verloren. Man sagt ja irgendwie stop the bleeding. So ein bisschen muss man sehr das. Stark. So muss man das machen, aber auf Deutsch funktioniert es nicht ganz so schön. Naja, das Land der Dichter und Denker. Man muss auf jeden Fall langsam jetzt mal dagegen halten und auch mal wieder einen Sieg holen. Die Fans sind sehr frustriert. Da ist wirklich, ja, Land unter. Da wird gefühlt seit Monaten schon der Trainer und der Sportvorstand auf die Straße gesetzt in den Kommentaren. Man muss schauen, wie man jetzt durch diese Phase durchkommt. Man hat eben jetzt die Hoffenheimer. Das ist dann schon ein Brocken. Danach Gladbach. Ja. Freiburg und dann die Bayern, also geht leichter, ist aber auch was drin. Also Gladbach oder Freiburg kann man vielleicht mal was holen, zu Hause gegen Hoffenheim auch möglich, deswegen ja, die Bremer sind absolut in der Pflicht und müssen jetzt unbedingt mal die Kehrtwende schaffen, sonst kann es richtig duster werden. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass das so schnell geht.
Ja, 2030 im kalten Weserstadion, Flutlicht gegen Hoffenheim. Ich glaube, da geht wirklich was. Also das Ding ist ja, das meinte ich auch eben, es ist da so eng da unten, dass wenn Bremen jetzt allein dieses Nachholspiel gewinnt, wir plötzlich ganz, ganz anders über die Bremer reden können als jetzt gerade. Na klar, du sagst es, die Hoffenheimer sind eben gar wahrscheinlich mit das formstärkste Team der Liga. Das wird nicht einfach, aber dann haben sie halt, wenn sie gewinnen sollten, plötzlich 21 Punkte und springen mal eben auf Platz 10. Also ne, dann ist es wieder eine ganz andere Dynamik. Deswegen jede Woche wieder unglaublich wichtig da im Abstiegskampf. Und man darf ja auch nicht vergessen, St. Pauli spielt ja auch noch unter der Woche zu Hause gegen Leipzig. Also im Norden, wo gerade der ganze Schnee gefallen ist, wird es nochmal richtig heiß am Dienstagabend. Eieiei. Denn da gibt es zwei Spiele, die irgendwie ganz viele Parallelen haben. Ne? Bremen und St. Pauli, da die sympathischen Nordclubs.
Die Scheiße spielen.
Genau, gegen die Neulinge. Die haben richtig gut.
Das hochwertige Plastik.
Ja, die Leipziger auch gerade gewonnen, genau wie Hoffenheim. Also, naja, das wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe noch mal einen Verlierer oder ich nehme mal noch zwei Verlierer mit. Wir haben es eben gesagt, wir können ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir die jetzt beide schon lang und breit besprochen haben. Ich habe die Bayern natürlich noch mal als Verlierer geführt, musste ich einfach machen. Auch Premiere in dieser Saison, glaube ich, bei uns im Podcast. Zu Recht auch Premiere, weil sie haben eben bisher noch gar kein einziges Spiel verloren. Dementsprechend, ja, ist es jetzt mal soweit? Ich hatte es anfangs gesagt, 322 Tage ist es her, dass die Bayern mal wieder, oder dass die Bayern das letzte Mal verloren haben. Deshalb, glaube ich, ein berechtigter Spieltagsverlierer, genauso wie die Frankfurter. Denn ja, auch die haben wir gerade schon sehr eingehend thematisiert und da läuft halt wirklich momentan gar nichts, gerade in der Defensive. Ist das einfach vogelwild und man kann es gar nicht so richtig erklären. Ja, gegen starke Hoffenheimer gespielt, aber trotzdem. Der Anspruch der Frankfurter war und ist eigentlich ja immer noch, dass man gerade solche Spiele dann zu Hause auch mal gewinnen kann, wenn nicht muss. Und sie müssten es eigentlich mal langsam wieder machen, um ihre Chancen auf die europäischen Plätze noch zu wahren.
Ja, über die Frankfurter habe ich nichts mehr zu sagen, da ist, glaube ich, alles gesagt worden. Zu den Bayern noch ganz kurz, habe ich mich daran erinnert, auch dahingehend doppelter Verlierer. Zum einen Kompanie, der ja den Siegtorschützen Massengo bei Burnley noch trainiert hat vor 2 Jahren. Jetzt trifft er gegen ihn und schenkt ihm da die erste Niederlage ein, bitter. Und der Name Hanua Massengo, der hat bei mir irgendwie, hat bei mir was geklingelt. Und dann habe ich nochmal überlegt, weißt du noch, Anton, als wir die Transferfolge aufgenommen haben, haben wir über die Sommerneuzugänge gesprochen. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir über den Augsburger Kader gegangen sind und so ein bisschen geschaut, ah, okay, ja gut, was soll man jetzt sagen? Und dann hast du gesagt, Ja, kann natürlich sein, und aber auch mit so einem süffisanten Unterton, dass Hanua Masengo irgendwann ein Spiel entscheidet. Irgendwie sowas hast du gesagt.
Das ist Wahnsinn.
Müssen wir nochmal reinhören. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Name in dem Kontext gefallen ist.
Also habe ich, ich quasi die Ungeschlagen-Serie der Bayern hervorgerufen. Also gejinxt und sie endet.
Ich meine, damit beweisen wir natürlich auch, dass der Mann unseren Podcast hört. Also
richtig.
Der war jeden Tag im Gym danach, hat sich gedacht, den werde ich zeigen. Nicht im ersten Spiel gegen die Bayern, sondern im zweiten. Aber das ist schon witzig. Also hast du dir so einen random Namen rausgepickt und der kommt dann zurück.
Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachhören und gucken, was ich da genauso verzapft habe. Scheinbar hat ja einiges gestimmt. Also Leute, das zeigen wir euch. Ne? Genau. Hört mal rein und werdet fußballerisch gebildet.
Hey Leute, ich muss hier einmal ganz kurz reingrätschen, denn damit ihr nicht unsere alten Folgen durchforsten müsst, habe ich das für euch getan und habe die Folge, es war tatsächlich das Transfer-Special damals mit Pletti, rausgekramt und habe den Part gefunden. So haben wir tatsächlich damals über Hanua Masengo und die anderen Augsburger Neuzugänge gesprochen. Entscheidet selbst, ob wir Hellseher sind, aber das ist schon gruselig. Da muss man dann einfach schauen, wie die einschlagen werden. Und wenn das alles so bleibt, wie man jetzt vielleicht ungefähr denkt, dann ist die 3 richtig, wenn plötzlich ein Hanua Masengo aufspielt und dann irgendwie im nächsten Sommer für 30 geht, dann ist das vielleicht eine 2.
Ja, also der Blick in die Zukunft, vielleicht schauen wir im Laufe der Saison nochmal drauf und sagen, wisst ihr noch damals, als wir eine 3 gesagt haben, da haben wir natürlich nicht die Rechnung mit Hanua Masengo gemacht, wer weiß. Also
ja, mein zweiter Verlierer sind die Heidenheimer, die jetzt diesen Spieltag als Tabellenschlusslicht beenden, sind da von St. Pauli und von den Mainzern überholt worden. So schnell kann es dann gehen, dass du vom Relegationsplatz 2 runterrutschst auf den letzten Platz. Die Paulianer sind punktgleich, aber 10 Tore besser. Das ist halt auch schon so eine Hypothek, die die Heidenheimer da mitnehmen. Minus 25 nach der halben Saison, das ist schon auch heftig. Also das tut weh. Das ist halt eben eigentlich ein Punkt weniger als die ganze Konkurrenz, wenn sich da nicht noch viel tut. Übrigens gleich viele Gegentore wie die Frankfurter. Nur sie schießen halt ein paar weniger. Und deshalb für mich die Heidenheimer letzter, weil eben Pauli in diesem gottlosen Hamburger Derby, dass ich jetzt hier mal mit reinnehmen kann, mein dritter Verlierer, die Stadt Hamburg. Denn das war wirklich ganz, ganz bitter, was da lief am Freitagabend. HSV gegen Pauli 0-0 und wirklich ein Spiel zum Abgewöhnen, ein Spiel zum anderes Hobby suchen, weil das war wirklich ganz schlimm und dieses 0-0 war dann das gerechte Ergebnis für beide, aber durch den Punkt geht Pauli eben an Heidenheim vorbei aufgrund der Tordifferenz und über die Mainzer haben wir schon gesprochen, die durch den Sieg da die direkten Abstiegsplätze verlassen, deshalb für mich Heidenheim auf jeden Fall Verlierer und auch die Stadt Hamburg. Hast du dazu noch irgendwelche Kommentare?
Nee, also ich glaube, dazu ist alles gesagt. Es war das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ist ein bisschen schade gewesen, dass das Derby fußballerisch so mau war, denn stimmungstechnisch war es echt top und war ja auch eigentlich alles angerichtet, Freitagabend, Flutlicht und dann gibt es eben sowas. Sehr schade für alle, die da in der Kälte den Weg ins Stadion gefunden haben. Ich habe dann nochmal den ersten FC Köln als Verlierer mit aufgeschrieben. Auch ein bisschen, weil wir das Spiel einfach noch nicht so richtig mit drin hatten gegen die Freiburger. Ich finde, ja, also so gesehen, die Kölner haben verloren und bei denen bleibt es halt weiterhin auch noch eng. Dementsprechend kann man sie hier schon als Verlierer führen. Freiburg allerdings ein Gegner, gegen die man zu Hause, also auswärts aus Kölner Sicht, dann auch mal verlieren darf, wenn man so will. Ne? Also die Freiburger echt wieder mal mit einer grundsoliden, guten Saison. Das ist wirklich Wahnsinn, wie gefestigt dieser Verein ist, sowohl international als auch jetzt in der Liga. Klar, sie sind ein bisschen hinter den Top 6 der Liga hinten dran, aber das macht gar nichts. Das ist genau die Region, in der sie sich gerne aufhalten wollen. Wenn dann mehr bei rausspringt, top. Wenn nicht, alles im Lot. Und für die Kölner eben, ja, bitter, dass sie keine Punkte da mitgenommen haben. Jetzt gar nicht mal, weil sie es spielerisch unbedingt verdient gehabt hätten, also dass sie viel besser waren, aber sie hatten eben auch ihre Chancen. Dementsprechend, klar, da kann dann auch mal nochmal einer reinfallen und wie gesagt, so eng, wie es da hinten gerade zugeht, ist jeder Punkt Gold wert in der unteren Tabellenhälfte. Dementsprechend, ja, kein unverdienter Sieg für die Freiburger, aber für die Kölner durchaus ein Spiel, wo man draufschauen könnte und sagen könnte, hier wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Dementsprechend habe ich sie hier nochmal als Verlierer geführt.
Ja, völlig zu Recht. Also unglücklich da verloren, trotzdem verdient für mich, dass sie da nicht noch einen Punkt mitnehmen. Aber gerade auch bei der Elfmeter von Matanovic, den er dann verschießt, ist sozusagen deshalb nicht auf dem Spielbericht zu finden, weil es kein Tor gab, aber auch der ein bisschen unglücklich da. Der Verteidiger, der ihn da über den eigenen Körper an den ausgestreckten Arm bekommt. Also alles so ein bisschen ein Tag oder Abend zum Vergessen für die Kölner. Aber das wieder so ein bisschen, das hatte ich auch vor Wochen schon mal gesagt, diese Diskrepanz irgendwie, wie dann ganz schnell sich das Narrativ ändert irgendwie bei den Kölnern. Auch diesen Spieltag habe ich wieder gehört, haben sich ja eigentlich ein ganz gutes Polster zur Abstiegszone erarbeitet. Und das ist zwei Punkte über den absolut über dem Abgrund stehenden Hamburgern und Bremern.
Ja, das ist, aber genau das ist es halt auch, ne? Ich meine, die Kölner holen dann diesen Sieg gegen Mainz und man sagt ja auch nicht zu Unrecht, das war ein 6-Punkte-Spiel, das sie wieder so ein bisschen weg von der Abstiegszone bringt. Aber weil es alles eben so eng zusammen ist, ist dann auch eine Niederlage genau wieder die Niederlage, die sie wieder ranbringt an die Abstiegszone. Also da muss man einfach Woche für Woche richtig aufpassen und jeden Punkt, der irgendwo rumliegt, einsammeln und mitnehmen.
So ist es. Anton, lass uns doch zum Abschluss dieser Folge oder fast Abschluss nochmal ein bisschen um die Welt fliegen. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht.
Sehr, sehr gerne.
Da müssen wir natürlich nochmal über die vergangene Champions League-Woche reden, bevor wir dann auf die nächste, ja sehr wichtige letzte Liga-Phasen-Woche schauen. Und ja, wo willst du anfangen? Willst du bei den Bayern anfangen, die relativ unkompliziert gewonnen haben? Willst du bei den Frankfurtern anfangen, die schon viel Thema waren? Bei den Dortmundern? Such dir was aus.
Ich glaube, ich würde eine Überschrift wählen. Und zwar einfach ein Horrorspieltag für die Bundesliga. Ja, die Bayern haben gewonnen, ausgeklammert zu Hause gegen Union Saint-Gilloise. Hatte man, glaube ich, auf dem Zettel. Aber was die anderen deutschen Teams geliefert haben, geleistet haben, war wirklich richtig, richtig schlecht. So deutlich muss man es sagen. Die Spiele sind immer mal wieder so ein bisschen durchgeklungen, auch schon in unserer Analyse des Bundesliga-Wochenendes. Dortmund bei Tottenham Hotspur, die wirklich riesige Probleme haben, die in der Liga am Straucheln sind, wo Thomas Frank, der Trainer, kurz vor dem Rausschmiss steht und dann so eine Nichtleistung. 0-2, chancenlos verloren. Also da hat man wirklich auch, als es noch in Gleichzahl gespielt wurde, also als die Dortmunder noch nicht in Unterzahl waren, sah das wie ein Klassenunterschied aus. Ganz, ganz merkwürdig, was da für eine Leistung gezeigt wurde. Wurde jetzt auch schon genug draufgehauen. Ich habe schon gesagt, dieses Spiel gegen Union war wichtig für Niko Kovac, für ganz Dortmund. Aber was da unter der Woche passiert ist, war unglaublich schwach. Genau das Gleiche bei Bayer Leverkusen gegen Olympiakos Piräus, die auf dem Papier, würde ich sagen, nochmal die etwas schwächere Mannschaft auch sind als Tottenham Hotspur. Die Spurs, übrigens wieder ganz kurzer Einschub noch dazu, machen den Last-Season-Arc weiter. International top und in der Liga kompletter Flop. Da sind sie als kurz vor den Abstiegsrängen gelandet letzte Saison und haben die Europa League gewonnen. Warum sie überhaupt jetzt erst in der Champions League sind,
ja,
stehen da jetzt aber auch wieder gut da. Und Olympiakos Piräus durch den Sieg gegen Leverkusen jetzt auch mit der Chance auf die Playoffs. Nur noch ein Punkt hinter Bayer, und die hätten eben mit einem Sieg, hätten die die Playoffs schon so gut wie sicher haben können oder hätten sie sogar schon sicher gehabt. Das ist wirklich diese Chancen, die da liegen gelassen wurden von den deutschen Teams, das macht mich fast schon sauer, weil dieses ganze Farmers League-Gedöns, finde ich immer, ist Quatsch. Das haben wir schon oft genug gezeigt, auch wie Dortmund stand vor gar nicht allzu langer Zeit im Champions-League-Finale und so weiter und so fort. Aber dieser Spieltag hat wirklich Futter für die ganzen Meme-Pages und Hater in Social Media gegeben, denn das war wirklich einfach nur schwach, was Dortmund und Leverkusen da abgeliefert haben. Und genauso leider ja auch wieder Eintracht Frankfurt, die kurz vor Schluss, oder was heißt kurz vor Schluss, aber ja, hinten raus dann sogar noch in Führung gehen, wo man dachte, mega, jetzt schaffen sie es irgendwie doch mal so ein Ding vielleicht noch zu ziehen, ja, gegen Karabakh Aktam, Moritz. Und wieder sind es am Ende 3 Gegentore und das sichere Aus in der Champions League. Also eine rabenschwarze Woche aus deutscher Sicht. Bayern mal wieder ausgeklammert.
Ja, schwierig. Also ich habe so ein Meme gesehen von, ich glaube, Super Mario Party, irgendwie der deutsche Champions League Spieltag und so 4 Charaktere, die zusammen losfahren und nach so einer Sekunde sind 3 runtergefallen und der letzte hat gewonnen und ist dann halt der FC Bayern gewesen, weil alle anderen halt sofort raus waren gefühlt. So ein bisschen hat sich's angefühlt. Über die Deutschen ist eigentlich alles gesagt. Ich finde, Dortmund darf man noch so ein bisschen verteidigen, weil es halt diese frühe rote Karte gab gegen Svensson, der ja mit ein bisschen Pech diese rote Karte, wie man sie in den letzten Wochen, Monaten fast immer sieht, bekommen hat, wo er eigentlich den Ball spielt. Auch Thomas Delaney für Kopenhagen eine ähnliche kassiert und danach dann quasi in den Gegner rein und dann eben auch mit den Stollen auf Sprunggelenkhöhe oder höher ihn trifft, müssen wir jetzt nicht klären, diese Thematik, aber glaube ich, ein bisschen unglücklich. Das war jetzt nicht die klassische, grobe, ja, fahrlässige rote Karte, die man sonst so manchmal auch sieht. Und das natürlich dann, wenn du 3/4 des Spiels in Unterzahl bist, umso schwieriger. Aber trotzdem, ja, Tottenham gut aussehen zu lassen. Ich habe es auch gesehen, am Wochenende haben sie dann wieder gegen Burnley verloren. Also das tut schon weh aus deutscher Sicht. Frankfurt, tough, aber ehrlich gesagt auch so schon die Chancen eher klein gewesen. Selbst wenn sie das gewonnen hätten, hätten sie nochmal gewinnen müssen und viel Glück gebraucht, damit das überhaupt für den Playoff-Platz reicht. Von daher hatten die vielleicht auch dann so ein bisschen abgeschaltet. Leverkusen fand ich sehr tough, weil sie da wirklich viel investiert haben, aber sehr unglücklich waren einfach. Also es war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, müssen die unbedingt gewinnen, sondern sie haben auch ihre Chancen dann vorne schlecht ausgespielt, sehr schlecht zu Ende gespielt. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, was irgendwie für mich das Highlight war, Bodø Glimt gegen Man City, hatte ich bei der Arbeit in der Sendung vor der Konferenz am Dienstag und die haben die wirklich, also in diesem Stadion, das glaube ich 8000 Zuschauer fast, auf dem Kunstrasen, da wirklich in Nordnorwegen, haben die wirklich überrannt, noch 2 Abseitstore aberkannt bekommen. Haben 5 Dinger gemacht gegen Man City. Rodri auch mit einer gelb-roten Karte. Also absolute Scenes. Jens-Petter Heuje, der bei Frankfurt mal war vor ein paar Jahren, hat da einen unter die Latte in den Winkel gemalt. Also wirklich wahnsinnig geiles Spiel. Super emotional. Und die haben sich da wirklich top präsentiert. Trotzdem sind sie höchstwahrscheinlich raus. Aber gegen wen die in den letzten Jahren europäisch da schon gut gespielt haben, gewonnen haben, ist wirklich beeindruckend und für mich so die Geschichte des Spieltags.
Unfassbar, die holen da den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison und das auch noch gegen Manchester City. Da kriselt es ja auch so ein bisschen. Journalistische Sorgfaltspflicht jetzt doch noch kurz einmal Thema. Tottenham gegen Burnley in der Nachspielzeit noch das 2-2 gemacht. Ah, aber trotzdem, ja, das sieht gar nicht gut aus in der Liga. Platz 14 ist einfach viel zu wenig. Eine Sache, die ich noch, oder zwei besser gesagt, die ich noch anreichen möchte. Zum einen der FC Arsenal, wirklich Wahnsinn, wie gut die in dieser Saison spielen. Alle Spiele gewonnen, jetzt gerade auch bei Inter Mailand. Und das ist wirklich alles andere als einfach. Die Mailänder ja auch in den letzten Jahren fast schon Stammgast in den Top 8, Top 4 in der Champions League. Also auch nochmal ein Ausrufezeichen. Und einen Spieler möchte ich noch ansprechen. Kylian Mbappé. Das ist Wahnsinn. 6 Spiele, 11 Tore, alle 48 Minuten macht er in der Champions League ein Tor. Also,
der ist nicht schlecht.
Der Rekord von Cristiano Ronaldo, der wackelt mal erheblich. Klar, da wird dann wieder kommen. Hat er ja auch mehr Spiele und hier und da. Und theoretisch, ich gucke gerade mal, ja, Real könnte sogar noch in die Playoffs rutschen. Müsste aber ganz schön viel passieren. Sind gerade auf Platz 3 hinter den Bayern und hinter Arsenal. Und das ist ja auch eine ganz interessante Sache. Da ist ja so ein bisschen gefühlt jetzt aus dem US-Sport was rübergeschwappt in die Champions League. Das war mir so noch gar nicht bewusst. Ist das erst seit dieser Saison so oder war es letzte Saison auch schon so, dass der Erst- und Zweitplatzierte quasi bis ins teilweise Viertelfinale, Halbfinale rein, das quasi Heimrecht hat für das wichtigere Rückspiel, in Anführungsstrichen. Also die Platzierung innerhalb dieser Ligaphase hat jetzt auch nochmal Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf. Ist ja so, wir hatten gerade die AFC und NFC Championship Games in der NFL. Da ist ja auch immer der Nummer 1 Platzierte, hat dann eben das Heimrecht bis in dieses finale Spiel der Conference mit rein. Also so ein bisschen ist das jetzt auch bei der Champions League so. Das heißt, die Bayern würden gut daran tun, da jetzt in der anstehenden Woche mindestens mal einen Punkt bei Eindhoven zu holen, um dann eben sicher Zweiter zu sein. Schon interessant auch, ne, dass das da wirklich dann auch mit reinspielt.
Ja, also war mir jetzt so auch nicht mehr in Erinnerung von letztem Jahr. Es kann schon sein, aber jetzt, als es dieses Jahr dann mal erwähnt wurde, habe ich mir auch gedacht, so, ist das neu oder gab es das letztes Jahr schon? Kann man an sich so machen, finde ich in Ordnung. Ich mochte eigentlich schon immer diesen, wir losen alles aus, du weißt halt nie, wen du kriegst, Charakter der Champions League. Das fand ich irgendwie schon ganz geil, dass man da nicht schon so einen Weg vorgezeichnet hat. Und wenn es dann halt mal so kommt, dass sich halt die zwei Favoriten früh treffen, dann ist es so. Ich finde, sich dann da selber vorher so einen Weg irgendwie vorzubauen, damit möglicherweise die Favoriten und dann, wenn es genau nach dem Plan läuft, ja auch immer die gleichen Teams sich im Finale treffen, ist ja irgendwie auch kacke, finde ich. Also ich finde es irgendwie
ganz geil voll.
So. Aber irgendwas darf das natürlich dann auch noch als Vorteil haben, wenn du da wirklich von 36 Teams dich so stark präsentiert hast. Ja, jetzt natürlich die Frage, wird Arsenal im letzten Spiel so viel schonen, dass sie gegen den letzten Kairat Almaty verlieren, Anton?
Nee, ich befürchte nicht, aber das Ding ist auch, jetzt bin ich schon wieder überfragt. Nee, es gibt ja nicht direkter Vergleich in dem Fall, das wäre ja unfair, weil manche ja gar keinen direkten Vergleich haben. Das heißt, Bayern müsste irgendwie hoch gewinnen, Arsenal verlieren, dann sind sie doch noch Erster.
Genau. Ja. Direkter Vergleich ist das Trikot und die Waden der Innenverteidiger werden verglichen.
Das ist auch nicht schlecht, ja.
Dann hat Bayern vielleicht eine Chance. Wenn man mal auf die, bitte?
Dann hat Bayern vielleicht eine Chance. Also ich glaube, Upa und Tah, die sind da schon gut dabei.
Oh ja. Das ist, da können Saliba und Gabriel einpacken. Ja, wenn man mal vorausschaut auf diesen Mittwoch, muss man ja sagen, dann wird es da richtig rund gehen. Die 18er-Konferenz natürlich bei uns auf der Zone zu sehen, klar.
Hey.
Ich darf das auch. Was ich richtig geil finde, sind vor allem die Plätze, lass mich gucken, 6 bis 13. 8 Teams mit 13 Punkten, die halt sich nur in der Tordifferenz unterscheiden. 3 davon sind schon in der Top 8 drin aktuell. 5 draußen, das wird richtig geil. Also da wird wirklich, glaube ich, auf Tore geballert wie die Irren. Das war letzte Saison schon so nice, dass du dann irgendwie in der Nachspielzeit Teams hast, die mit 3 Toren führen und immer noch wie die Verrückten aufs 4., aufs 5. gehen, einfach weil die wissen, wir brauchen möglichst viele Tore. Das wird, glaube ich, richtig cool. Genauso auch die Duelle da um die Playoffs noch unten reinzurutschen. Gibt noch ein paar Teams, die so Außenseiterchancen haben, auch noch einige, die da punktgleich sind. Also ich glaube, das wird richtig interessant und halt nicht nur vom eigenen Spiel irgendwie spannend, sondern eben auch andere Spiele, die da mit reinzählen. Du hast zum Beispiel oben PSG, die gegen Newcastle ran müssen. Das heißt, einer von denen wird halt sicher nicht 3 Punkte holen, mindestens einer. Und dann guckt man da eben drunter schon auf Teams wie Barca oder City, die halt eben mit einem Sieg dann oben reinrutschen können. Also ich freue mich richtig drauf. Das wird, glaube ich, richtig geil.
Es wird überragend. Ich kann es auch kaum abwarten. Das ist wirklich auch, du hast genauso Duelle. Neapel muss zum Beispiel gegen Chelsea ran. Chelsea auch genau in dieser 13er-Kombo drin. Neapel noch unterm Strich, also stand jetzt gerade raus. Die müssen also punkten. Dann gibt es noch so Spiele wie Brügge gegen Marseille, wo Brügge quasi noch reinrutschen kann, Marseille einholen kann. Also in jedem Tabellenbereich fast gibt es da so Spiele, wo man wirklich unglaubliche Spannungen mit drauf hat und da jedes Tor gefühlt auch entscheiden kann. Dementsprechend wird es da richtig rund gehen. Ich glaube, da mal die Blitztabelle einzublenden, wird sich kaum lohnen. Also da wird in 18 Partien natürlich richtig was abgehen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das da handeln werdet. Ist natürlich eine Aufgabe, die ja eigentlich fast unmöglich ist, zu 100% sauber durchzuführen. Einfach, also egal, wer das macht. Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwem. Ja. Das ist einfach zu viel. 18 Spiele und dann noch irgendwie alles unter den Hut bekommen. Ich freue mich trotzdem riesig drauf. Ich werde auf jeden Fall einschalten.
Ja, du, Kopenhagen ist ja eben einmal rausgerutscht, das kann ich ja mal sagen. Ich mache das Einzelspiel von Barcelona gegen Kopenhagen, kommentiere ich am Mittwoch. Und auch Let's da, go. Ich habe nicht mal was mit der Konferenz zu tun. Auch da werde ich halt nebenbei die Live-Tabelle offen haben und die ganze Zeit refresh, weil eben Barca stand jetzt Platz 9, der Erste, der quasi von außen reinschaut in die Top 8. Aber sobald da halt oben irgendwer nicht einen Sieg holt und wie gesagt PSG gegen Newcastle, können nicht beide gewinnen, deswegen Barca wird da schon viel machen, aber die sind Tordifferenz gleich mit Sporting, ein Tor schlechter City, zwei Tore schlechter Atletico, also das wird, glaube ich, richtig geil.
Ich freue mich auch sehr drauf, bin sehr gespannt, wie das dann am Ende ausgehen wird.
Sollen wir nochmal ganz kurz auf die deutschen Vereine in der Euroleague schauen? Wir haben die Roma, Stuttgart haben wir schon drin gehabt, die Freiburger haben relativ minimalistisch gewonnen gegen Tel Aviv mit 1-0. Vielleicht mal so ein kurzes Fazit, wie du die deutschen Teams siehst in der Euroleague.
Ich bin unglaublich begeistert von den Freiburgern. Also die sind eins von drei Teams, wenn ich das richtig sehe, die noch kein Spiel verloren haben. Also das ist wirklich eine richtig, richtig starke Europa-League-Saison. Sind rechnerisch noch nicht zu 100% in den Top 8, aber da müsste es schon gefühlt mit dem Teufel zugehen, dass da noch was passiert. Dementsprechend Wahnsinn. Also großes Lob an die Freiburger. Stuttgart mit Höhen und Tiefen. Da gab es eben diese Spiele gegen, was war es, Basel, glaube ich, ne? Und jetzt auch gegen die Roma, wo es, ja, einfach mehr drin gewesen wäre, wo man das nicht verlieren muss unbedingt. Aber auch die werden es ja in die Playoffs schaffen. Dementsprechend gut, also einfach gut. Das sind zwei gute Vertreter da in der Europa League für uns.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, also sicher haben es die Stuttgarter ja schon, dass sie in den Playoffs sind. Es ist theoretisch noch möglich, dass sie oben reinrutschen. Dafür müsste aber schon viel passieren. Ist, glaube ich, was man gerne vermeidet, einfach weil du nie weißt, das haben wir letztes Jahr auch bei der Champions League gesehen, City gegen PSG da in dieser Playoff-Runde. Ja. Das sind natürlich Sachen, die du unbedingt vermeiden willst als Team, das eigentlich schon plant, da weit zu kommen. Und ja, ich bin mal gespannt, gegen Bern spielen die Stuttgarter. Ich habe gesehen, nächstes Wochenende Stuttgart gegen Freiburg. Also vielleicht kann man sich ja da noch so ein Pünktchen dazu verdienen für die Europa-League-Tabelle.
Ja, ist also auf jeden Fall nochmal ein Fingerzeig, wer von beiden dann ins Finale einziehen wird, ne? Ist ja klar. Ich finde es ganz interessant, ohne die Champions League-Absteiger quasi, die dann noch mitmischen werden, hast du ja immer jetzt doch schon einen ganz guten Blick darauf, wer in der Europa League da wirklich ja, das Ding wahrscheinlich eher ziehen wird. Also schon, ja. Schon interessant. Also Aston Villa sehe ich da natürlich ganz weit vorne, genau wie zum Beispiel so Mannschaften wie eben AS Rom, wie Porto, wie vielleicht auch Nottingham, muss man jetzt schauen, wie die sich fangen. Also, und dann eben auch die deutschen Vereine. Also ich sehe die jetzt gar nicht chancenlos, ne? Ich meine, Freiburg, wie gesagt, hat noch kein Spiel verloren. Darf man nicht vergessen. Das ist schon ganz ordentlich, was die da immer zeigen. Also macht auch auf jeden Fall Bock, die Europa League. Gerade auch aus deutscher Sicht. Gut.
Sehr gut. Sehr gut ist auch immer ein kühles Bierchen zum Ende der Podcast-Folge.
Mmh. Ach, die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Ja, und hier wollen wir die dritte Halbzeit nutzen, um nochmal ganz kurz über ein kleines Thema zu sprechen, das diese Woche...
Ein kleines.
Ja, eigentlich ein kleines Thema. Warte, lass mich nachschauen. Ein 1,93 Meter großes Thema, das die deutschen Fußballmedien dominiert hat. Und zwar Edin Dzeko, ein richtiger FIFA-Karrieremodus-Transfer zum FC Schalke 04. Ich persönlich feier's mega. Du auch?
Unfassbar. Es ist... unglaublich. Und es haben auch ein paar Leute bei uns in der Redaktion, die jetzt nicht so tief drin sind, gefragt, ist das wirklich so krass? Und ich meinte, ja, das ist der größte Transfer dieses Winters und es geht zu einem Zweitligisten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist ein Weltstar, der jetzt in die zweite Bundesliga gewechselt ist. Unfassbar. Also so geil. Und der Start war ja auch ein Traum. Leitet da das Comeback der Schalker ein, ja, gegen Kaiserslautern mit einem Welttor. Also sah jetzt nicht so ultra spektakulär aus, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, das ist technisch einfach Weltklasse. Kann man so sagen. Also mach den mal so, nimm den so runter und schieb den rein. Edin Dzeko zurück in Deutschland bei Schalke 04. Es ist ein geiler Fit, glaube ich. Seine Pressekonferenz zum Anfang auch ultra sympathisch. Fand geil, wie er gesagt hat, ja, Schalke, das sind einfach diese geilen Fans. Und das ist ja
erstaunlich gutes Deutsch. Also,
echt, das ist ja schon echt lange her, dass er hier in Deutschland war.
Ja, also klar, gut. Der hat ein paar Jahre hier gespielt in Wolfsburg, damals ja auch Torschützenkönig geworden, glaube ich. Oder war es Grafitsch? Nee,
er war Torschützenkönig. Er ist, glaube ich, nicht in der Meistersaison Torschützenkönig geworden, sondern in der danach.
Okay, ja. Auf jeden Fall Meister geworden damals mit Wolfsburg und dass er dann trotzdem so gut Deutsch spricht, fand es auch super sympathisch, wie er dann immer so irgendwie mit Brate, der hat mir das gesagt und der hat mir das erzählt und Schalke mega so geil. Mit Kolasinac, mit Gosens noch geredet. Ja, die kleine, aber feine Quizfrage für dich. Edin Dzeko wird im März 40, ist natürlich schon ein bisschen rumgekommen in seiner Karriere. Hm. Kannst du mir, ich sag mal, ab dem Aufenthalt in Wolfsburg seine Station sagen, die tschechischen Vereine, die er vorher abgelaufen ist, die nehmen wir jetzt mal nicht mit rein. Also Wolfsburg im Sommer 2007 kam er her. Wo ist er danach hin?
Dann ging es ja erstmal zu City.
Richtig. Weißt du, schätz mal, für wie viel Ablöse? Zu Wolfsburg kam er für 4 Millionen.
City dann wahrscheinlich für 13,5.
37 Millionen.
Nein, wirklich, damals schon so viel?
Ja.
Ich irgendwie, okay. Das hatte ich nicht
auf dem Zettel. 2010
im Sommer ist er hin. Ja. Boah, Wahnsinn. Okay, krass. Nee, ich dachte, das wäre, aber gut, verdient, weil also das war zu der Zeitpunkt, ja, offensichtlich, hat man ja gemerkt, der beste Stürmer der Bundesliga, sonst wäre er nicht Torschützenkönig geworden. Ja. So kriege ich das jetzt alles aber auch noch in der richtigen Reihenfolge hin. Ich befürchte nicht. Er war dann auf jeden Fall nochmal bei Inter Mailand.
Mhm, dazwischen kommt aber noch was.
War er dazwischen bei der Roma? Ist das so?
Jawohl. Ja. Ein Jahr Leihe und dann nochmal fest verpflichtet für 5 Jahre.
Okay. Und dann, weiß nicht, ob es dann schon losging mit Fenerbahce oder ob dazwischen noch irgendwas war?
Nee, dann Fenerbahce.
Okay, dann Florenz.
Ja.
Und jetzt eben bei den Schalkern. Guck mal, ich bin doch gar nicht Fehlerplatz hier. Let's go.
Überhaupt nicht.
Muss aber auch zugeben, ich habe letztens vor ein paar Tagen halt so eine Grafik gesehen, Tore in den Top 5 Ligen Europas von Zweitligaspielern. Und da ist dann irgendwie Edin Dzeko mit 240 Toren oder so, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und danach kommt irgendwer Marco Richter oder so mit 27 oder sowas. Also da waren ein paar Trikots, nämlich die er da anhatte auf dieser Grafik. Deswegen habe ich mir das jetzt so ein bisschen rekonstruieren können. Aber trotzdem, eben eine Weltkarriere, die der Typ hingelegt hat. Englischer Meister, überall unterwegs gewesen, überall Tore gemacht. Ich glaube, im 21. Jahrhundert in den Top 10 auf jeden Fall mal der besten Torschützen überhaupt. Das ist einfach nur Wahnsinn, dass der jetzt wieder in Deutschland und auch bei Schalke spielt. Ich feiere es einfach sehr.
Ja, ich genauso. Kurz noch 146 Länderspiele für Bosnien-Herzegowina ist schon auch krass. Also so weit über 100 ist schon immer ein Brett. Und was ich gerade gelesen habe auf Transfermarkt, habe ich überhaupt nicht gewusst. Cousin von ehemaligem HSV-Innenverteidiger Emir Spahic. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht, nee. Aber wie geil ist das denn?
Mega witzig.
Mega, ja, die Bosnien-Connection sowieso jetzt groß in Gelsenkirchen, auch allesamt unfassbar sympathisch, also richtig, richtig cool, was da jetzt gerade zusammenwächst. Ich bete einfach nur dafür, dass es auch bitte jetzt irgendwie für den Aufstieg reicht, das ist ja noch nicht entschieden. Sie sind gut dabei, dass sie da nochmal zurückgekommen sind, jetzt auch gegen Kaiserslautern, ist, glaube ich, nochmal ein Riesenboost, wenn sie den überhaupt noch gebraucht haben, aber es ist eben noch lange nicht entschieden und dieser Verein, diese Spieler, diese Stimmung, die gehört einfach in Liga 1.
Ja, vielleicht kann er ja die Schalke-Offensive noch so ein bisschen auf ein neues Level heben, die ja, glaube ich, schlechter als die des Tabellenletzten war, zumindest vor dem Spieltag.
Stimmt, das ist wirklich kurios, ja. Das nur 24 Tore. Bestät. Und der Tabellenletzte hat 26, Kräuter Fürth. Ja. Ja. Ich würde sagen, mit diesen wunderbaren Worten, ganz lustig irgendwie, sorry, jetzt sehe ich sie gerade, 12 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen bei Schalke. 1, 2, 3, 4. Naja, und mit diesem kleinen, lustigen Sidefact würde ich sagen, machen wir die Folge hier zu. Moritz, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Und ich freue mich, dass ich dich da nochmal gegen Ende zum Lachen bringen konnte. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich dann schon, wenn wir in der kommenden Woche über diese Wahnsinns-18er-Konferenz in der Champions League sprechen. Und darüber, ob die Bayern vielleicht noch ein Spiel verloren haben in Folge? Nein, 2 in Folge machen sie nicht. Ich glaube, da kommen sie wieder in die Spur. Auf jeden Fall, ihr werdet es hören in der kommenden Folge. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Danke auch dir, Moritz.
Ja, danke dir, Anton. Da hast du mich wirklich nochmal zum Lachen gebracht. Nicht nur 1, 2, 3, 4 oder 5 Mal, vielleicht 6 oder 7 Mal. Das hast du wirklich gut gemacht, um da nochmal ein paar Sleeper Agents aufzuwecken. Und ja, es war wunderschön. Ich freue mich sehr drauf, nächste Woche dann auch über die Paarungen, die man dann zumindest in den Playoffs schon weiß, für die Champions League mit dir reden zu können. Ja, bis dahin, glaube ich, nochmal Füße hochlegen und Fußball genießen, oder?
Absolut, das wird genau so gemacht.
Ciao, danke euch fürs Zuhören.
Danke, ciao, ciao.